Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 5. August 2024. Camilote und Markus Somm. Ja, UNRWA und 1. August. Wie gehört das zusammen? Wie passt das zusammen? Gami, was ist passiert?
Ja, der Direktor vom Palästinenserhilfswerk UNRWA, Philipp Lazzarini, ist ja ein Schweizer und er hat am 1. August in Lausanne eine Rede gehalten. Und was bis jetzt bekannt ist, es ist zu stummen Protesten gekommen, aber auch antisemitische Vorfälle sollen passiert sein. Der Lazzarini selber hat in seiner Rede über die humanitäre Tradition der Schweiz geredet und hat sogar die jüdische Philosophin Hannah Arendt zitiert. Der Auftritt aber, der hat im Vorfeld schon für Aufruhr gesorgt. Und zwar, die UNRWA, die steht ja der Kritik, dass sie eben allzu grosse Nähe zu der Hamas pflege. Und das hat dazu geführt, dass 150 Bürger sich per Brief gemolden haben und gefordert haben, dass man Lazzarini wieder ausladet. Und zwar, er ignoriere die Probleme von seiner Organisation und unternehme nichts, damit Geiseln wieder freigelassen werden. Die Stadt Lausanne hat daran festgehalten und hat gefunden, der Lazzarini sei eine Persönlichkeit von Weltformat und er verkörpere sein Engagement für den Frieden und die humanitäre Tradition der Schweiz.
Genau, also erstens muss ich sagen, ja, also die Stadt Lausanne hat natürlich völlig recht. Wenn sie schon den Fehler machen, den einzuladen, dann sollen sie zustehen und sich nicht verunsichern lassen. Zweitens soll jeder in der Schweiz, der etwas zu sagen hat, etwas sagen. Und offensichtlich, ich meine, er ist da Chefbeamter bei der UNO, und führt eine der schlimmsten Organisationen der UNO. Also von dem her ist das ein interessanter Mann. Man würde gerne wissen, was er denkt. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass er aus meiner Sicht eine unglaubliche, wie soll ich sagen, einseitige Sicht hat auf den ganzen Konflikt. Er redet da nur von Traumata, die die Israelis gehabt haben. Aber es geht natürlich nicht, dass sie praktisch eben aus dramatisierten Gründen sie jetzt einfach wild um sich schlagen. So hat er im Prinzip den Eindruck, hat er ein bisschen erweckt, dass er das so sieht. Und ja, das ist meiner Meinung nach eine vollkommen falsche Sicht. Es geht darum, dass es da eine Organisation gibt, die ein anderes Land vernichten und angegriffen hat und unglaublich viele Leute getötet hat und einen Staat. Das ist auch für Philipp Lazzarini wahrscheinlich wichtig, wenn er den Schweizer Pass einmal zeigt im Ausland. Ein Staat muss für seine Bürger Sicherheit gewährleisten und wenn ein Staat das nicht mehr kann, dann muss er eben mit der Armee reingehen. Und da gilt auch die Organisation, die der Angreifer ist, muss einfach vernichtet werden. So einfach ist das. Und wenn Hannah Arendt zitiert, das tönt dann immer gut. Ich habe immer gern, wenn so die Leute, die mit Israel nicht viel am Hut haben oder sicher nicht sehr viel machen, dass Israel lang überleben tut, dass immer die Leute dann sehr gern Juden zitieren. Natürlich Juden, die schon lange tot sind, das ist klar, das ist offensichtlich der Zustand, der für Juden der Normalzustand sollte sein und nicht anders. Aber auf jeden Fall finde ich es immer lustig, weil Hannah Arendt hätte sicher 1939 nie gesagt, ja, man muss die Deutschen in ihren Traumata verstehen. Sie haben da den Ersten Weltkrieg verloren und haben gemeint, es sei ihnen Unrecht geschehen. Und wegen diesen Traumata müssen sie jetzt halt Polen angreifen und massakrieren. Das hätte sie wahrscheinlich nie so gesehen. Also von dem her, ja, ein Auftritt, den ich finde, ist aufschlussreich und deshalb richtig.
Ja, wie weit er vielleicht auch ein bisschen von dem Leiden ist, wo die Israelis erleben, sagt ein Abschnitt in dem Artikel von Michelle Binswanger. Und zwar im Publikum sei eine Frau Samarano gewesen. Ihr Sohn ist am 7. Oktober ermordet worden und es existiert ein Video, wie ein Mann seine Leiche in einem Auto transportiert. Der Mann ist dann auch von der Washington Post als Sozialarbeiter von der UNRWA identifiziert worden. Und sie ist eben an die 1. August-Rede gekommen und sie wollte wissen, was ist denn mit ihrem Sohn passiert. Und geäussert hat sich der Lazzarini nur allgemein eben wieder über die Traumata und es ist wenig konkret da, was man dann tatsächlich macht, um die Geiseln oder auch die Leichen wieder zurück zu ihren Angehörigen zu bringen. Es ist ganz kurios gewesen sowieso. Also wenn man sich den Artikel liest, auch Pro-Palästina-Demonstranten seien dort gewesen, auch Leute aus der Trans-LGBTQ-Szene, die dann Plakate von den Geiseln mit Palästina-Flaggen versucht zu überdecken. Es seien Plakate entrissen worden von den Geiseln und auch zum Beispiel gerade von dieser Frau Samarano sagt dann das Plakat zweimal im Kübel geschmissen worden. Also doch sehr komische Szene für den 1. August.
Genau, aber es passt natürlich auch zu Lausanne, wo einfach eine von den linksten Städten überhaupt ist in der Schweiz. Und man muss es leider so sagen, es gibt sehr, sehr viele Linke, die sehr viel Mühe haben, wenn es darum geht, Israel irgendwo fair zu beurteilen. Und sehr häufig kommen da einmal Obsessionen und eigenartige Gefühle zum Vorschein, die man früher noch als Antisemitismus bezeichnet hat und wo man eigentlich heute auch wieder muss als das bezeichnen. Aber noch einmal schnell kurz noch zum Lazzarini. Oder meine, schon nur der Fall ist ja eigentlich ein Fall, wo ich finde, wenn ein Philipp Lazzarini wirklich ein gewisses Ehrgefühl hätte, würde er jetzt einfach mal zurücktreten. Was ist das für eine Organisation, wo solche Vorfälle möglich sind, wo Angestellte solche Sachen machen? Und es gibt so viel Beleg, dass die UNRWA eigentlich nichts anderes ist als eine Anti-Israel-Organisation. Schon das ist komisch für Tuno. Aber Tuno selber ist ja, was Israel betrifft, so unglaublich einseitig, dass auch Tuno ja sehr viel Glaubwürdigkeit verloren hat, wenn sie überhaupt je Glaubwürdigkeit gehabt hat. Da kann man ja dann auch mal fragen, ob die UNO so eine Wahnsinnserfolgsgeschichte ist, wie gewisse Leute das wollen sehen. Gut, zum Philipp Lazzarini vielleicht nur noch das. Ich finde, die Schweiz sollte unbedingt den Druck aufrechterhalten, sollte unbedingt kein Geld geben, unbedingt ganz streichen. Man tut ja leider immer noch ein bisschen Geld geben. Wir haben es eingekehrt, wir können humanitär sehr viel machen, sehr viel neutraler vorgehen, anstatt so eine Organisation, die so stark durchdrungen ist von den Terroristen offensichtlich, dass man die unterstützt. Das ist eine Schande für unser Land. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, Kamala Harris. Wie sieht es aus, Gami?
Ja, gemäss neuen Umfragen von CBS News ist die US-Vizepräsidentin landesweit ja jetzt im Vorsprung. Und zwar ist sie 1% weiter vorne als der Donald Trump in den Umfragen. In den ausschlaggebenden Swing States dort liegen Trump und Harris gleich auf. Und der Tagesanzeiger sagt, das sagen jetzt beachtliche Zahlen für in dem Sinn nur 2 Wochen Wahlkampf. Markus, wie muss man das einordnen? Ist das jetzt der Superstart von Kamala Harris?
Gut, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass sich die Zahlen verändert haben. Oder? Die Umfragen, bevor dass der Joe Biden zurücktreten ist als Kandidat, sind die Zahlen für die Demokraten katastrophal gewesen. Also Joe Biden ist wirklich teilweise bis 5 Prozentpunkte hinter dem Trump gelegen. Die Swing States sowieso, aber eben auch national. Und das ist ja letztlich auch der Grund gewesen, warum die Demokraten die Übung gemacht haben und der Joe Biden auf eine sehr, sehr unsanfte Art eigentlich aus dieser Kandidatur, aus dieser Nominierung rausgerührt haben. Man hat ihn enorm unter Druck gesetzt. Also wenn das stimmt, was der Seymour Hersh, das ist einer von den bekanntesten sehr linken Journalisten, ja, nicht über den ich immer vertraue, muss ich also auch sagen. Ist immer einer, der auch wieder Sachen erzählt oder geschrieben hat, wo ich das Gefühl hatte, ja, stimmt das wirklich? Aber gleichzeitig gilt er nach wie vor als einer der besten Reporter in Amerika, ist uralt und er hat das geschildert, eigentlich nachgestellt, was genau passiert ist an dem ominösen Sonntag. Und das war also wirklich so gewesen, dass der Barack Obama hat am Schluss das Machtwort gesprochen, hat nach dem Morgen an dem Sonntag Joe Biden angerufen und hat ihm gesagt, look, Kamala Harris hat eingewilligt, sie würde das 25. Amendment anrufen. Und das 25. Amendment heisst, dass man einen Präsident aus dem Amt kann entfernen, wenn man der Meinung ist, er ist gesundheitlich so angeschlagen, dass es nicht mehr geht. Und das ist, kann der Vizepräsident zusammen mit dem Kabinett machen. Also man hat Joe Biden wirklich Pistole an die Schläfe gehalten. Und zwar ist das der Barack Obama gewesen. Was auch interessant ist, der hat keine offizielle Funktion in der Partei, kein Amt, nichts. Aber der Barack Obama ist gleich immer noch der einflussreichste Mann in dieser Partei und hat Joe Biden rausgerührt. Jetzt, was also auf jeden Fall stimmt, die Zahlen haben sich enorm verbessert für die Demokraten. Also Joe Biden ist eben, wie gesagt, weit hinten gelegen. Kamala Harris sieht viel besser aus. Gleichzeitig ist es aber natürlich jetzt einfach eine Umfrage, oder Tagesanzeiger, das ist typisch Tagesanzeiger, einfach, da müsst ihr euch ein bisschen merken, wie der Tagesanzeiger ausgewogen tut, berichten. Das ist jetzt einfach eine Umfrage von CBS. Da liegt der Harris 1 Prozentpunkt voraus. Das ist auch die jüngste Umfrage, das stimmt. Aber dann gibt es eine Umfrage, die nur wenige Tage älter ist. Dort ist der Trump 5 Prozentpunkte voraus. Dann gibt es wieder eine, wo der Harris 4 Punkte voraus ist. Dann gibt es wieder eine, wo der Trump 4 Punkte voraus ist. Dann gibt es wieder eine, wo der Harris 1 Punkt voraus ist. Also es ist einfach jetzt viel, viel ausgewogener worden, das stimmt. Aber es ist natürlich noch lange nicht so, dass es da eine Wende stattgefunden hat, weil alle die Zahlen, das muss man auch noch sehen, ist natürlich im Bereich vom Irrtum, oder? Also wie sagt man dem schon wieder, du bist Politologin, wie sagt statistischer Irrtum, oder?
Wir sagen
also
im Fehlerbereich, einfach ganz einfach mal
genau,
gesagt.
Genau, also 1%, das kann man eigentlich nicht richtig festlegen, aber was einfach stimmt, ist ganz sicher, der Wechsel vom Kandidaten hat sich für die Demokraten jetzt einmal ausgezahlt. Ob das bleibt, das ist die grosse Frage, kann ich so auch nicht beurteilen.
Wie entscheidend siehst du das, dass es jetzt eine Rolle spielt, wenn sie als Vizepräsidentschaftskandidat auswählt, dass man da wirklich sagt, hey, das ist ein Duo, wo normal kann wirklich einen Push geben, wo beide zusammen auch im Team in der Umfrage zulegen, wird das noch entscheidende Rolle spielen für ihren Wahlkampf?
Das ist eine gute Frage. Es kommt, eben, da kommt es jetzt auf den Kandidaten vor. Ich würde jetzt sagen, Josh Shapiro, das ist der Gouverneur von Pennsylvania. Das würde er ziemlich sicher etwas bringen, weil Pennsylvania ist ein wichtiger Swing State, ist ganz ein wichtiger Swing State. Und der Gouverneur ist sehr hoch angesehen in seinem Staat. Also der würde sicher eher helfen, Pennsylvania zu gewinnen. Und von dem her würde sich das schon mal lohnen. Und zweitens, was natürlich für Harris eigentlich auch positiv wäre, aber da bin ich nicht ganz sicher, ob sie das wirklich so sieht. Er ist jüdisch und er hat sich auch klar natürlich für Israel ausgesprochen, ist sehr Hamas-kritisch, ist in dem Sinne unter den Demokraten einer, der sehr, sehr mutig sich auch gegen den linken Flügel, den antisemiten Flügel, kann man sagen, den Nazi-Flügel eigentlich von den Demokraten, hat sich sehr mutig gegen die gestellt. Und wenn Harris den würde wählen, wäre das insofern ein gutes Zeichen. Wäre auch für Israel ein gutes Zeichen, weil dann wäre im Kabinett sicher jemand, der ein Verständnis hat für die Situation von Israel. Es würde auch helfen bei den Juden, weil die Juden sind eine wahnsinnig wichtige Wählergruppe für die Demokraten. Nicht quantitativ, es ist eine kleine Minderheit, aber es ist eine Minderheit, die doch viel Einfluss hat und natürlich auch politisch immer eine grosse Rolle gespielt hat bei den Demokraten. Oder macht sie das Gegenteil, was ich ganz ehrlich, ein bisschen für wahrscheinlich halten, dass sie eben einer der Linken entgegenkommt, dass sie Angst hat, dass sie bei den Linken unter Druck kommt, wenn sie einen Shapiro bringt. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise hat man immer gesagt, in Amerika, der Vizepräsident spielt nicht so eine Rolle, der Kandidat. Am Schluss ist der wichtige Mann oder Frau ist natürlich die Kandidatin für den Präsident. Und da ist jetzt zur Zeit offen, ob Kamala Harris wirklich die Wende schafft, weil man muss sich einfach vorstellen, erstens, die Frau hat jetzt bis jetzt fast keine Statements gegeben ohne Teleprompter. Mhm. Weil sie ist eigentlich ähnlich wie der Joe Biden praktisch nicht in der Lage, einen verständlichen Satz zu reden. Und bei ihr ist das noch viel krasser, weil sie viel jünger ist. Also bei ihr ist nicht irgendwie ein mentales Problem da wie beim Joe Biden, sondern sie kann nicht reden. Und sie kann nicht reden ohne Teleprompter. Das ist das Erste. Also sie hat einen Satz, hat sie gesagt, seit sie jetzt Kandidatin ist, und der ist vollkommen unverständlich gewesen. Das ist mal das eine. Und das Zweite ist, sie hat bis jetzt noch keine Fragen müssen beantworten von Journalisten. Die Journalisten, und die sind die meisten auf der Seite der Demokraten in Amerika, die schonen sie wie wahnsinnig. Die wird jetzt aufgejubelt. Das ist Begeisterung. Deshalb hat der Tagesanzeiger, weil der Tagesanzeiger liest ja nur die Journalisten von der Washington Post und von der New York Times. Und das ist etwas, wo man vielleicht durchheben kann bis zu der Wahl. Kann sein, oder? Dass es schafft, dass Harris eigentlich nie muss Stellung nehmen muss. Weil sie hat unglaublich häufig ihre Meinung geändert, die sehr wichtigen Themen. Aber kann sein, dass die Medien das schaffen, dass sie nie muss wirklich Auskunft geben und dann können sie durchsegeln. Oder eben, es passiert das andere, dass eben dann mal wirklich kritisch gefragt wird. Aber mal schauen.
Ja, wir kommen von der grossen Politik in den USA zu der Politik in der Schweiz. Und zwar ist es so, die Sicherheitspolitische Kommission vom Ständerat, die möchte Lärmvorschriften auf Waffen- und Schiessplätze lockern. Bei diesen Vorschriften handelt es sich um ein Relikt aus der jahrzehntelangen Friedensperiode, wo jetzt mit dem russischen Angriffskrieg natürlich beendet ist. Die Vorschriften, die schränken eben realitätsnähe und glaubwürdige Ausbildung ein, die sich jetzt wieder verstärkt auf Verteidigung ausrichten, das ist die Meinung der Kommission. Gegen die Lockerung wehrt sich jemand, und zwar die SP-Ständerätin Franziska Roth aus Solothurn. Und Zitat, sie sagt, die Armee hätte andere Prioritäten, und zwar, dass sie bei Naturkatastrophen, hybriden Angriff und terroristischen Angriff gut gerüstet sei. Und die Aufzählung ist schon mal ein spannender Einblick in die Denkweise von Franziska Roth.
Genau, Back to the Future. Oder? Also im Prinzip ist Franziska Roth ist ein bisschen tragischer Fall. Sie ist ja positiv aufgefallen als eine von den ganz wenigen Sozialdemokratinnen, die nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine wirklich ihre Haltung zur Armee überdenkt hat, oder? Wo er gesagt hat, öffentlich, unter anderem Nebelspalter, es braucht jetzt wieder Waffen, es braucht Panzer, es braucht eine rechte Armee, wir können das uns nicht mehr leisten. Und jetzt würde ich behaupten, zwei Jahre später, viel Gehirnwäsche in der eigenen Partei hat sie sicher müssen erdulden. Viele Leute haben sie geschnitten, viele Leute haben sie kritisiert. Ja, nach zwei Jahren ist sie jetzt eigentlich wieder dort, wo die SP schon immer war und vor drei Jahren schon gestanden ist, vor dem Krieg, dass man eben eigentlich eine Armee gar nicht mehr will. Dass man einfach faute de mieux akzeptiert man, dass die Armee darf ein bisschen aufräumen, wenn es ein bisschen Dreck gibt in den Bergen oder wenn es eine Überschwemmung gibt oder wenn es Davos gibt mit dem WEF, aber dass man eigentlich eine Armee gar nicht mehr will. Dort ist sie jetzt wieder zurück. Und es ist gut, oder? Ich meine, es ist ein guter Entscheid von der Ständeratskommission. Es zeigt ein bisschen, dass man wieder erwachsen worden ist. Eine Armee kann man nicht vorbereiten auf den Krieg, wenn man nie darf schiessen darf, und zwar scharf darf schiessen. Das ist einfach so ein No-Brainer, den ich sogar als ehemaliges XOA-Mitglied weiss. Also von dem her ist es ein guter Entscheid und zeigt wirklich, dass man langsam in der Schweiz aufwacht. Wir brauchen eine Armee, die funktioniert und nicht, die irgendwie Gokuschnee-Skipisten präparieren.
Ich frage mich vor allem auch Franziska Roth, oder? Wenn man die Prioritäten sieht, oder? Bei Naturkatastrophen helfen, ist ja schön und gut. Und wir können ja auch froh sein, wenn die Armee in so Notfällen auch zur Verfügung steht. Aber gleichzeitig muss man sagen, wenn der Ernstfall eintrifft, musst du ja verteidigungsfähig sein. Und es hilft relativ wenig, wenn du nur im Simulator zum Beispiel geschossen hast und die Nachbarn nicht hässig machen neben dem Schiessstand. Sondern ja, Schiessen gehört einfach zu dieser Ausbildung. Und wäre wie nicht so schlecht, wenn du das könntest, wenn die Schweiz musst verteidigen. Es würde mich also wundern, wenn man sie direkt fragt, braucht man das Schiessen überhaupt noch? Ist das überhaupt total überflüssig, was ich dazu sagen würde? Weil irgendwo muss man ja üben und per Zufall macht es Lärm, wenn man schiesst.
Genau, und es ist auch schade, weil es ist eine grosse Tradition gewesen von der Schweiz, dass die Schweiz immer ihre Armee, und das war eine Milizarmee gewesen, und da haben alle Leute auch bewundert, deswegen immer sehr realitätsnah ausgebildet hat. Oder eben zum Beispiel das scharfe Schiessen ist immer völlig normal gewesen in der Schweizer Armee. So normal, dass häufig auch ausländische Offiziere und so weiter zu uns gekommen sind, üben, wie sie Sachen haben können machen bei uns, wo in ihrem Land, zum Beispiel die Engländer, haben ihre Special Forces einmal dahin, ich weiss nicht mehr, wie sie heissen, die haben ja so Spezialtruppen in die Schweiz gebracht, weil die da richtig haben auf den Waffenplätzen können. Zau rauslassen. Und das ist wichtig. Es ist einfach wichtig. Krieg ist ein ganz dreckiges, gefährliches Geschäft. Und das muss man realitätsnah üben können. Übrigens auch ein Grund, warum ich ehrlich gesagt schon Verständnis habe, dass die Schweiz sollte können mit der NATO ab und zu üben und trainieren. Ich habe schon Verständnis, weil die Realität ist dann einfach so, dass man sicher, wenn man einen Krieg hätte, das müssen können. Aber das ist ein anderes Thema, das Fass machen wir nicht auf. Aber es zeigt schon, dass die Linke eigentlich wahnsinnig defensiv ist. Ich meine, was da Franziska Roth noch abliefert, das ist ja ein bisschen peinlich, also dass sie so Zeug sagt, muss ich sagen. Und gleichzeitig die Bürgerlichen ganz geschlossen für das, das ist ein gutes Zeichen.
Ja, wir kommen noch zum letzten Thema, und zwar auch ein bisschen zum Realitätscheck. Es geht nämlich um ausländische Studenten in der Schweiz. Wir haben beim Nebelspalter darüber berichtet, und es geht darum, ja, wie profitieren sie denn, wenn sie in der Schweiz sind? Was klar ist, sind natürlich die Top-Universitäten mit den tiefen Studiengebühren. Da hat ja Diskussion schon stattgefunden, dass man auch gesagt hat, an der ETH, man möchte die Studiengebühren erhöhen. Jetzt, der Yannick Güttinger zeigt auch sehr schön in seinem Artikel, wie man an anderen Orten natürlich profitiert. Das ist einerseits bei der Krankenversicherung, dass man in dem Sinn einen Versicherungsschutz bekommt, wo ja, wie die Schweizer Grundversicherung ist, aber man zahlt natürlich nicht die Schweizer Beiträge. Also da kann man sehr viel sparen als ausländischer Student im Monat. Und dann kommt natürlich auch die Frage der Steuern, weil ausländische Studenten, sie haben die Möglichkeit, zwischen der Quellensteuer und der regulären Besteuerung zu wählen. Und ja, die Quellensteuer kommt dann manchmal im direkten Vergleich eben doch billiger als dann die normale Einkommensteuer, die man hat. Also man sieht auch da, man kann sehr viel profitieren.
Genau, und es ist unter dem Strich ist natürlich auch einfach der Punkt, der die Schweiz macht da eigentlich eine Dienstleistung, ein Geschenk der ausländischen Studenten aus der EU, wo sehr beträchtlich ist, wo wir zwar auch durchaus ab und zu Vorteile haben, vor allem wenn sie da bleiben, aber wenn sie zurückgehen, ist das nicht der Fall. Aber auf Deutsch gesagt, es gibt kaum ein Land, wo so viele ausländische Studenten hat, also prozentual gesehen, wenn man die Universitäten anschaut, wenn man Frankreich anschaut oder Deutschland oder Italien, die haben praktisch ganz wenig Leute aus der Schweiz kommen, dort gehen dort studieren. Und zwar warum? Weil eben die Universitäten nie so gut sind wie die zwei, vor allem die zwei ETHs von der Schweiz, die sind absolute Spitzenuniversitäten weltweit gesehen. Und von dem her, und das regt mich eigentlich am meisten auf, ich meine, das ist etwas, was die Schweiz müsste in den Verhandlungen in die Waagschale werfen und sagen, hey, schau mal, was wir für euch machen. Aber die Schweizer Diplomaten sagen die ganze Zeit, wir sind ganz böse, wir sind Schmarotzer, wir sind Rosinenpicker. Das ist eine Generation von Kreuchdiplomaten. Aber das ist ein anderes Thema. Das war es von Bern einfach an dem 5. August 2024. Camilote und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, dann könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. So könnt ihr uns am meisten helfen. Und zweitens, immer ganz wichtig, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn wünschen wir einen schönen Abend. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.